äußerlich wird es dann digital. Ne? Wir benutzen digitale Werkzeuge und vor allen Dingen wird Digitalisierung ständig als Thema im Munde geführt. Aber innerlich digital ist eine Zusammenarbeit, die vernetzt denkt, partnerschaftlich denkt, die wie im Internet mit dem Link auf andere Sachen, auf andere Ressourcen von anderen Menschen zurückgreift und nicht sagt, machen wir nochmal. Und da stehen die Kirchen, aber da stehen wir auch als gesamte digitalisierte Gesellschaft noch am Anfang zu sagen, das ist wirklich digitalisierte Zusammenarbeit.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie geht's digitale Gemeinde? Ein Gespräch über die Digitalisierung in der Kirche mit dem Publizisten Philipp Greifenstein. Das hier ist der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, herzlich willkommen. Wir reden heute über Digitalisierung und Kirche. Ganz schön spät, könnte man einwenden. Leben wir doch längst in einer Zeit der Smartphones, des dauernd Verbundenseins, des papierlosen Büros. Allerhöchste Zeit, könnte man auch sagen, in Zeiten von künstlicher Intelligenz und wo die Pandemie uns doch erst vor kurzem gezeigt hat, wie wenig bereit fürs Digitale so manche Kirchgemeinde war oder womöglich immer noch ist. Tja, und wieder andere werden vielleicht sagen, digital brauchen wir alles nicht. Gemeindeleben spielt sich analog ab, im Gottesdienst, im Beichtstuhl, am Krankenbett. Viele denkbare Perspektiven und doch ist eines offensichtlich. Die Welt wird immer digitaler und irgendwie müssen Pfarreien und Gemeinden sich ja dazu verhalten. Wie das aussehen kann, was sinnvoll ist und was vielleicht nicht, das fragen wir heute Philipp Greifenstein, unseren heutigen Gast. Der Journalist hat 2017 das Online-Magazin Die Eule zu kirchlichen Themen gegründet und hat gemeinsam mit einem Kollegen ein Praxishandbuch veröffentlicht, vernetzt und zugewandt digitale Gemeinde gestalten. Philipp lebt in Bad Frankenhausen in Thüringen. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Philipp, bei Mit Herz und Haltung.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir doch mal ganz konkret an, und zwar mit dem digitalen Schaukasten von heute. Was ist in deiner Meinung nach so ziemlich der schlimmste Fehler, den eine Pfarrei oder eine Kirchgemeinde auf ihrer Website machen kann?
Also der schlimmste Fehler wäre wahrscheinlich, keine aktuelle Website überhaupt zu haben, denn das ist leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt unterschiedliche Lösungen dafür. Manchmal ist es so, dass sich mehrere Gemeinden zusammentun oder das auf Kirchenkreisebene machen, evangelisch oder große Pfarreien in der katholischen Kirche das gemeinsam machen. Und dann ist einfach so, ja, das ist ganz schön schwer herauszufinden, was ist eigentlich für mich vor Ort die wichtige Information. Ja, also was sollte man gut machen an einer Website? So würde ich es formulieren und sagen.
Ja, gehen wir doch mal positiv ran. Okay.
Genau, würde sagen, es muss das, wonach Menschen in und um die Gemeinde herum regelmäßig suchen, sofort ohne weitere Sucherei aufzufinden sein. Das heißt, die Kontaktdaten von Pfarramt, Pfarrbüro, SeelsorgerInnen, dann, wenn ich zum Beispiel Jugendarbeit mache, auch Kontaktdaten dahin, ne? Uhrzeiten, Gottesdienstzeiten, Adresse. Das klingt alles wahnsinnig simpel, aber ich bin ganz häufig in meinem Beruf ja auf Gemeindewebsites, Kirchenwebsites unterwegs und man muss sich da ganz schön durchklicken, um auf solche Sachen zu finden.
Wie viel Übersetzungsleistung ist denn deiner Meinung nach sinnvoll zwischen Kirchendeutsch und weltlichem Deutsch? Also was glaubst du, wie viele Menschen besuchen so eine Website, die mit diesen ganzen Begriffen Andacht, Gottesdienst, Konfirmation, Kommunion, Firmung gar nichts anfangen können?
Ich glaube, das sind ganz viele, weil wir das ja sehen, dass das in der eigenen Kirchenmitgliedschaft auch schon Begriffe sind, die nicht hundertprozentig bekannt sind. Ja. Das ist aber eher eine Mechanikfrage als eine Sprachfrage, würde ich meinen. Denn wo kommen Leute digital mit ihrer Kirche oder mit ihrer Kirchgemeinde in Kontakt? Da wird halt gegoogelt, Kirche am Ort, also dann Kirche plus die Ortschaft, in der man lebt. Und da fängt es schon an. Ist die katholische Gemeinde oder die evangelische Gemeinde dann unter den ersten Treffern, so dass man die auch finden kann? Dann klickt man da drauf und dann muss auf der Startseite schon auch einiges stehen von den Informationen, die man tatsächlich haben will. Und dann vielleicht auch einiges, was neugierig macht, so dass man noch weiter sucht. Ja? Aber wenn man erstmal 4 Reiter und 3 Untermenüs braucht, um dann auf die PDF-Version des Gemeindebriefes zu stoßen und dort im Gemeindebrief auf der letzten Seite steht dann irgendwo versteckt die Telefonnummer der Pfarrerin oder des Pfarrers, dann wird es schwierig, denn das ist dann schon voraussetzungsreich, nicht sprachlich, aber so kirchenkennerisch, ne? Denn, also ich weiß, dass auf der letzten Seite vom Gemeindebrief stehen immer die Kontaktdaten.
Genau.
Aber wenn man den Gemeindebrief nicht regelmäßig in der Hand hat, als Papier, dann findet man das schwer auch digital.
Besonders schön wird es dann noch, wenn man dann schon dort ist und dann sind die Zeiten sowas wie jeder dritte Dienstag im Monat 8.30 Uhr bis 9.45 Uhr, dann ist es besonders problematisch.
Genau, das ist ja manchmal so bei den regelmäßigen Gruppen, aber da muss ich ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich eher eine lässliche Sünde, um das mal so zu sagen, ja. Weil es ist ja völlig klar, dass man digital zwar auch zu Standardveranstaltungen von Gemeinden einladen kann, dass aber man jetzt bloß, weil man das digital irgendwo noch schöner oder besser auf die Website schreibt, dass da Seniorenkreis ist, nie auf einmal mehr Senioren dahin kommen. Ja, also das ist vielleicht, also da steckt aber ein Kürnchen Wahrheit drin über den Digitalisierungsdiskurs in der Kirche allgemein, denn es ist schon so, dass man damit quasi die Hoffnung verbunden hat, viele Jahre zu sagen, wenn wir digital auf unsere Angebote so, wie sie sind, aufmerksam machen, dann finden sich mehr Leute dort ein. Und das ist ein Kurzschluss. Also der funktioniert so nicht, sondern wie wir ja auch in unserem Buch beschreiben, durch die Digitalisierung verändert sich auch das Gemeindeleben. Und wenn man einfach nur sagt, wir haben eine analoge Gemeinde und machen da digital für Werbung, dann funktioniert das nicht so gut. Wir machen das im Buch fest an der inneren und äußeren Gestalt der Digitalisierung. Und wer sich mit lutherischer Theologie vielleicht ein bisschen auskennt, wird da merken, da steckt schon sowas drin. Also es geht nicht darum, einfach nur äußerlich was anders zu machen, sondern das muss auch auf die innerliche Gestalt von Kirche zurückwirken.
Lass uns da mal bleiben. Wir sind ja jetzt sehr schnell, sehr konkret geworden und haben auch das Digitale gleich mal mit Website gleichgesetzt. Ich dachte, zum Einstieg ist das legitim, aber genau, du hast es ja gerade gesagt, du hast dich gerade systematisch mit dem Thema beschäftigt und da gibt's gleich zu Beginn ja auch das ganze Phänomen der Begriffsverwirrung. Das Digitale ist längst Teil unseres Lebens, auch in den Kirchen, aber es gibt so viele Termini, die sich da irgendwie überschneiden oder auch zum Teil widersprechen. Digitale Kirche, Kirche im Web, Internetkirche, digitale Gemeinde, überall gibt's so Schnitt Mengen und Unterschiede. Wenn man Kirche und Digitales zusammendenkt, welche Begriffe und Abgrenzungen empfiehlst du uns?
Ja, ich muss dazu ehrlich sagen, dass ich die wirklich nur empfehlen kann. Ich bin seit, denke ich, 10 Jahren in diesem digitale Kirche-Diskurs mit drin, der ja auch ganz viel online stattfindet. Und alle meine bisherigen Versuche, da normativ einzuschreiten, sind krachend gescheitert. Was ja auch nur der, also ist ja auch eine schöne Sache, ne, dass das alles so bunt ist. Und das hängt auch sicherlich daran, dass immer wieder neue AkteurInnen dazukommen. Also wenn man in einer Gruppe erstmal geklärt hat, dass zum Beispiel eine Online-Gemeinde eine Gruppe von Menschen ist, die sich vornehmlich oder ausschließlich im Netz trifft, mittels eigener digitaler Werkzeuge, sei das ein Discord-Server oder eine Zoom-Konferenz oder begleitet mit Newslettern, Website, Social-Media-Auftritten. Das ist erstmal egal, aber die treffen sich nur online und die feiern dort, damit der Gemeindebegriff auch eingeholt wird, dann wird es nämlich doch theologisch, die feiern auch Online-Gottesdienst. Das ist eine Online-Gemeinde.
Also kein analoger physikalischer Raum, außer eben der Internet-Laptop und die Vernetzung durch die, früher hätte man Datenautobahn gesagt.
Genau, so würden wir und so sehen wir das jetzt im Buch erstmal und so definieren wir das. Aber es ist völlig klar, dass diese, und jetzt wird's dann halt schwammig, diese Gruppen treffen sich halt auch mal. Ne? Ob das jetzt auf dem Kirchentag oder Katholikentag ist oder wo auch immer. Also natürlich kommt das Fleischliche, ja, also die analoge Begegnung ganz häufig auch dazu. Aber wir grenzen davon eben dann die digitale Gemeinde ab. Das ist einfach die Ortsgemeinde, die Parochialgemeinde, wie wir sie in den durch die volkskirchlichen Bezüge geprägten großen Kirchen in Deutschland kennen, aber auch ja in Freikirchen und anderen Zusammenhängen kennen. Also eine Gemeinde an einem konkreten Ort und die benutzt digitale Werkzeuge und muss sich verhalten zur Digitalisierung, weil wir eben in einer Digitalität leben, in einer digitalisierten Welt. Ja.
Und damit meinst du schon mit digitalen Werkzeugen sowas wie eine Doodle-Abfrage für Termine und eine Erreichbarkeit per E-Mail oder geht das wesentlich weiter für dich?
Da fängt es auf alle Fälle an. Also es ist Teil dessen, was wir versuchen darzustellen, ist, dass wir festgestellt haben, dass Digitalisierung immer noch als so eine Extra-Aufgabe gesehen wird, in den Kirchenleitungen und Ordinariaten auf alle Fälle. Und bei vielen Menschen in der Fläche auch, sowohl bei den Ehren- und Hauptamtlichen, kommt ganz schnell, oh Gottes Willen, Digitalisierung ist eine extra Aufgabe. Das ist auch nochmal extra mehr Aufwand und Arbeit zu dem, was wir hier eigentlich zu tun hätten. Und gleichzeitig leben wir ja die ganze Zeit digital. Also es sind zwar viele Menschen nicht unbedingt mehr auf den großen Social-Media-Plattformen unterwegs, aber wir haben unsere Messenger-Gruppen, wir haben unsere Smartphones in der Hand, wir hören nicht mehr bloß Linearradio, sondern auch Podcasts. Viele Leute schauen Fernsehen in den Mediatheken oder auf YouTube und Netflix, also Streaming-Dienste. Das ist ja alles auch Digitalität. Ja? Und wir ermutigen halt zum Einsatz digitaler Werkzeuge, was aber eben nicht eng geführt ist auf die großen Social-Media-Plattformen, sondern einfach mal an der Realität sich festmacht, was nutzen eigentlich Menschen. Insofern war das auch total richtig und gut, dass wir mit der Website angefangen haben, denn eine ganz neue Umfrage im Auftrag der Versicherer im Raum der Kirchen, die haben die bezahlt, hat nämlich gerade erst wieder gezeigt, dass die Website der digitale Ort ist, an dem viele Menschen und die meisten Menschen mit ihrer Kirche überhaupt in Kontakt treten. Also insofern, es ändert sich jetzt gerade wieder, aber so in der Hochzeit der großen Social-Media-Plattformen in den letzten 5-10 Jahren gab es so eine Geringschätzung gegenüber der eigenen Website. Ja? Und wir sehen eigentlich, dass das völlig falsch war, sondern man muss wirklich die eigene Website erstmal in Ordnung halten und daraus ergeben sich dann andere Sachen.
Nun muss man ja aber auch die Gemeinde mitnehmen bei so einem Prozess. Und man hat ja gerade die Kirchen, ist kein Geheimnis, ob das hier bei uns in der Diaspora ist oder in noch kirchlicher geprägten Orten. Wir haben einen Überalterungsprozess, wir haben Generationen unterschiedliche da, die verschieden auf dieses Thema schauen. Und manche sind, glaube ich, überfordert bei der Vorstellung, Gemeinde generell digital zu denken oder auch digital mitzudenken. Warum ist es entscheidend, dass vielleicht Kirchgemeinden oder Pfarrgemeinderäte eben nicht nur darüber reden, wie das nächste Pfarrfest gestemmt wird oder wie das Kirchendach saniert wird oder wie man Leute gewinnt, sondern eben auch, wie werden wir digitaler? Hast du Erfahrungen, wie man Gemeinden dafür ja, motivieren kann oder vielleicht auch die Notwendigkeit verdeutlicht? Über das Argument, dass es auch Netflix gibt und die Leute ja schon längst Digitalität nutzen, hinaus?
Ja, ich würde gut gemeindepädagogisch immer damit anfangen zu sagen, was machen wir denn eigentlich schon? Denn es gibt eigentlich keine einzelne Gemeinde, keine Pfarrei, die nicht auch schon digital arbeitet. Das muss gar nicht in den Verkündigungsformen der Fall sein. Also digitale Verkündigung, das ist noch so ein bisschen nicht überall, ja. Aber natürlich werden in den zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen E-Mails ausgetauscht. Natürlich werden Anhänge transportiert per E-Mail, ja. Und manchmal sitzt man dann zu Hause und muss das mit schlechtem Internet laden. Dann fragt man sich, wäre es nicht irgendwie schöner, wenn wir eine Cloud hätten, also eine Server, wo wir die Dateien gemeinsam bearbeiten. Ja, das ist so eine, und ein Server, an denen am Ende auch alle mitarbeiten können. Also da hängen wirklich dann auch so kirchenbildnerische Fragen dran. Haben auf diesen Server nur die hauptamtlichen Zugriff? Gar nur geweihte oder ordinierte Personen? Oder haben da auch ehrenamtliche Zugriff? Und wenn ja, wie machen wir das? Also wer kümmert sich darum, um die Zugriffsrechte, wonach richten die sich? Also da stecken auch wirklich dann am Ende ekklesiologische Fragen hinter sowas, ja. Aber ich würde die Gemeindekirchenräte und Kirchenvorstände immer dazu ermutigen, ihr Fest zu organisieren, mittels digitaler Werkzeuge, ja. Aber es kommt natürlich dabei schon an, Gemeindearbeit als gemeinschaftsstiftende Arbeit zu begreifen, ja. Also die Frage zu stellen, wie wollen wir digitalisieren werden, würde wie wollen wir digitaler werden? Das würde ja unterstellen, dass Digitalisierung an sich ein Selbstzweck ist. Und davon gehen wir in unserem Buch und davon gehe auch ich in meiner beobachtenden Arbeit an der digitalen Kirche überhaupt nicht aus, sondern die Digitalisierung und digitale Werkzeuge sind da für uns Menschen.
Ich habe schon ein, zwei Mal beobachten können, dass diese Frage der Digitalisierung und der Werkzeuge, die du jetzt auch mehrfach angesprochen hast und die eine ganz zentrale Rolle auch in eurem Buch spielen, dass die auch spalterisches Potenzial in den Gemeinden haben. Also während die Jugendgruppe oder die Arbeitsgemeinschaft XY auf einem Discord-Server unterwegs ist und sich dort austauscht und alle Daten hinterlegt hat, schauen Menschen ja schon in meiner Generation über 40 mit Discord, da hab ich gefremdelt, da musste ich mich erst reinfitzen und das ist anstrengend und das muss man verstehen und da gibt es Regeln und so weiter. Das kann ja tatsächlich auch Leute auseinanderbringen als zusammen, wenn manche da zu schnell vorreiten. Wie findet man denn so einen Groove oder so ein Tempo, dass man alle mitnimmt?
Ja, also da habe ich eine harte Nachricht, denn wir empfehlen im Buch auch einfach mal loszumachen und sich davon zu verabschieden, dass man immer alle mitnehmen muss.
Ja. Das heißt also, Oma Kunze in der letzten Reihe muss nicht wissen, was Discord ist, und es ist trotzdem legitim, in der Gemeinde mit Discord zu arbeiten,
ja, wenn es sinnvoll ist. Ja, absolut. Okay. Und wenn Oma Kunze, hattest du jetzt gesagt, in den Genuss der Ergebnisse dieser Arbeit kommt, dann wäre das gut, aber sie ist ja, muss ja nicht dazu gezwungen sein, an dieser Arbeit so teilzunehmen. Also ich will mal ein Lob anstimmen der Leute, die skeptisch sind beim Einsatz digitaler Werkzeuge oder digitaler Formate dann. Ich will sie nicht dahingegen loben, dass man es bleiben lassen soll, um Himmels Willen, man soll schon machen, aber das sind dann manchmal auch die besten Kritiker, weil die zum Beispiel dann auch solche Probleme eintragen können wie, das ist schön, was ihr hier für digitale Formate in der Gemeinde macht, aber wir haben hier vor allen Dingen Ältere, ja, und die kommen da nicht ran. Aber nicht per se, weil die vielleicht digitalisiert sind, sondern weil sie eben falsch digitalisiert sind. Das heißt, Kritikerinnen und Kritiker können auch gut den Finger mal in die Wunde legen und sagen, was machen wir eigentlich bei unserer digitalen Arbeit noch nicht gut genug, so dass sie auch für die Zielgruppe, die wir vor Ort haben, funktionieren. Und in einem weiteren Sinne kritisiere ich das seit 10 Jahren. Also es gibt kaum digitale Verkündigungsformate der Kirchen auf großer Ebene und auch in den Gemeinden, die sich dezidiert an älteres Publikum richten. Ja, also das, ich würde sagen, man muss losmachen, man kann auch nie immer sagen, wir machen hier Mehrheitsbeschlüsse und wenn nicht alle mit an Bord sind, machen wir nicht los. Aber diejenigen, die erstmal nicht mitmachen wollen, müssen natürlich auch nicht zum Mitmachen gezwungen werden, um Himmels Willen, sondern sie sollen die Vorteile der digitalisierten Arbeit einfach dann im Prozess merken. Ja? Und wenn es diese Vorteile nie gibt, es gibt nämlich auch Prozesse, die sind eher schlecht zu digitalisieren, dann müssen die Digitalisierer durchaus auch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ah, war das vielleicht gar nicht so eine clevere Idee.
Wir haben zu Beginn und jetzt auch gerade ja das hohe Lied der eigenen Website gesungen und gesagt, dass das total sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich soziale Medien. Social Media ist ein Bestandteil des Lebens und eben auch längst nicht mehr nur was für irgendwie eine junge Generation. Wie sollte hier die Social Media Arbeit von Kirchgemeinden, vielleicht auch im Kontext mit Bistümern oder übergeordneten Strukturen, wie sollte da die Zusammenarbeit vielleicht aussehen? Und wie kann man Social Media gestalten als Gemeinde, dass es darüber hinausgeht, dass man nur bei Facebook Veranstaltungen einstellt oder so? Das reicht ja wahrscheinlich nicht.
Das wäre schon mal ganz toll. Also, ne, ich hoffe, man merkt so ein bisschen an meinen Antworten, dass wir wirklich so einen Ansatz haben, in dem Buch zu sagen, macht jeder bitte mal vor Ort das, was er kann und was euch nutzt. Ja, also es ist wirklich, wir haben ja den Untertitel ein Praxishandbuch gewählt für das Buch Vernetzt und zugewandt. Und das ist wirklich auch so gemeint. Also es ist ganz toll und notwendig, dass jetzt die größeren Formatierungen, also Bistümer, Landeskirchen, Digitalstrategien entwickeln. Und am besten natürlich so, dass in dieser Digitalstrategie auch was für die Gemeinden drin steht. Das heißt, dass ich als Kirchenvorstand oder Gemeindekirchenrat reinschauen kann und sagen kann, aha, Moment mal, hier ist also auch was, was mich jetzt angeht. Ja, so ungefähr soll der Weg gehen. Das ist in den evangelischen Landeskirchen und in den katholischen Bistümern im Osten sehr gering ausgeprägt. Ja, also diese, sagen wir mal, die zentrale Steuerung. Weil auch, denke ich, vielen Leuten in der Fläche nie ganz klar ist, was sind eigentlich gemeinsame Aufgaben, die dieses Zusammenwirken überregional eigentlich erforderlich machen.
Aber das fängt doch schon damit an, dass nicht jede Gemeinde sich irgendwie eine Software kaufen muss, mit der sie Social Media Sachen bearbeitet. Das geht doch weiter bei CMS, also Lösungen für Webseiten oder für Ausspielwege. Da ist es doch eigentlich nicht nur effizient und finanziell sinnvoll, sondern auch zutiefst christlich zu denken, wir bauen da was Gemeinsames, an dem alle teilhaben können.
Ja, jetzt trägst du Eulen nach Athen, denn ich wäre schon der Freund davon zu sagen, natürlich ist das eine Sache, die ein Bistum oder eine Landeskirche, ein Kirchenkreis, also eine größere Formierung, die das sich auch leisten kann, machen kann. Also es hängt erstmal daran, das begreiflich zu machen, auch in diesen Leitungsebenen, dass das sinnvoller ist, eine gemeinsame Lösung für alle zu haben. Und dann ist es eine Bildungsfrage, also zu sagen, wie kriege ich das eigentlich hin, dass die Leute, die in der Fläche damit arbeiten sollen, das dann auch können. Ja, daran scheitert es ganz häufig nach meiner Beobachtung zu sagen, okay, wir haben hier was Teures angeschafft, sei das mal ein Website-Kit in einer Landeskirche, sei das eben das große Gemeindesoftware-Paket, aber wie wird das jetzt eigentlich genutzt? Ja, welche Funktionen bringt das eigentlich mit, die am Ende bezahlt sind, aber werden die dann auch genutzt? Ja, und wir denken das im Buch schon mit, aber wir denken doch hoffentlich ganz häufig von unten her und sagen, dort, wo es das nicht gibt, und in absehbarer Zeit auch nicht geben wird, kann man sich ja nicht darauf verlassen zu sagen, kauft ihr mal bitte von oben mir irgendwie hier die perfekte Lösung. Sondern egal, ob das so eine große Softwarelösung ist oder so ein kleines Projektchen, es hängt immer an den AkteurInnen vor Ort. Und die sind bei uns im Osten ja ganz häufig auch Ehrenamtliche. Also ist es sinnvoller, nach unserem Dafürhalten zu sagen, dort mal anzupacken und zu sagen, wir geben da Hilfestellung und sagen mal, was funktioniert denn hier eigentlich gut? Und wenn man sich dann richtig mit dem Thema beschäftigt und so ein bisschen tiefer reingeht, das werden nicht alle machen, aber diejenigen, die sich sehr interessieren, dann finden sich manchmal natürlich auch Wege dazu an, zu sagen, okay, da gibt's schon die Lösung, da kann ich mich bedienen und sowas. Also das ist dann aber je nach Ort und nach Bistum auch sehr verschieden. Ja.
Wie ist denn das mit dieser Komponente Verkündigung? Viel von dem, was wir jetzt in der Blickwinkel, wir gehen nach außen, besprochen haben, hat ja mit Kommunikation von Fakten zu tun, von Terminen, welche Gruppen es gibt, welche Ansprechpartner es gibt. Aber gerade Social Media lädt ja auch zu einer inhaltlichen Arbeit ein zum Beispiel. Hast du vielleicht mal ein Beispiel oder eine Erfahrung, wie vielleicht so eine Kirchgemeinde im Laufe eines Digitalisierungsprozesses gemerkt hat, dass das auch ein Werkzeug ist, um inhaltlich zu arbeiten, verkündigend in die Welt zu wirken irgendwie?
Ja, ich würde ja meinen, das wäre gut katholisch zu sagen, dass wenn man über die Kirche erzählt, man natürlich auch immer von seinem Glauben erzählt. Und dass Kirche und Glauben zusammengehören. Also jetzt komme ich wieder mal auf die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung zurück, wo sich ja die Theologinnen und Soziologen streiten, ob das mit rechten Dingen zugeht. Aber eine Erkenntnis erstmal dieses ersten Bandes jetzt vom Herbst letzten Jahres ist ja, dass dort, wo die Kirche schwindet, auch das Glaubensleben schwindet. Das habe ich jetzt mal übersetzt, ja. Und ich glaube, das ist geht ziemlich gegen die, also das geht gegen die kirchensoziologische oder glaubenssoziologische These der Individualisierung. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene geht das sehr gegen das Empfinden, was jetzt Menschen deiner und meiner Generation, also der Millennials, haben. Nämlich zu sagen, nee, also wir glauben ja alle sehr individuell und eigentlich brauche ich ja auch die Kirche, sei es die katholische oder evangelische, nur so mal ab und zu, ja. Ich kriege das schon alleine hin. Und die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung sagt, ja, okay, gerne, aber damit bist du halt in der totalen Minderheit. Die meisten Leute brauchen die Kirche. Das heißt, wenn in eine Kirchgemeinde das auf ihrer Website, in Newslettern, auf ein oder zwei Social-Media-Netzwerken, die für die Gemeinde vor Ort funktionieren, darstellt, dass es ein ganz tolles Gemeindefest gab, vielleicht auch mit einem kurzen Video von dem Anspiel der Kindergartengruppe, oder wenn die Jugendlichen in der Gemeinde nicht bloß die Osternacht machen, sondern daraus vielleicht auch 2-3 Short-Videos entstehen, so dass die Leute, die nicht kommen konnten, einen Eindruck davon haben, was das ist und sich quasi mit als Teil dieser dann digitalen Gemeinde fühlen können, ja, dann ist das Verkündigung.
Ja? Das ist definitiv moderne Art der Verkündigung auf alle Fälle, ja. Ein Aspekt, der auch sich ein bisschen durch, oder nicht durch euer Buch zieht, aber in eurem Buch erwähnt wird, ist eine Baustelle namens kirchlicher Datenschutz versus Realität. Kann man's so nennen? Also nur mal ein praktisches Beispiel. Viele Bistümer warnen vor WhatsApp oder anderen Diensten, weil sie datenschutzrechtlich einfach bedenklich sind, weil die Server in Amerika stehen, weil die amerikanischen Firmen anders mit persönlichen Daten umgehen, als das in Europa Standard sind und so weiter. Das Problem ist aber, die Leute, für die kirchliche Arbeit oft gedacht ist, die nutzen diese Apps, die nutzen WhatsApp zum Beispiel. Und manche sagen sogar ganz ironisch, damit treiben eigentlich Landeskirchen und Bistümer ihre MitarbeiterInnen in die Illegalität, weil irgendwie, wenn ich meine Leute erreichen will, muss ich dieses Zeug benutzen, auch wenn ich es eigentlich auf meinem Diensthandy gar nicht installieren darf. Wie kriegt man dieses Problemfeld gelöst und wie kriegt man die weltliche Realität, dass die Menschen diese, ich nenne es mal ein bisschen überspitzt, bösen amerikanischen Apps benutzen, zusammen mit dem ja gut gedachten und sinnvollen kirchlichen Datenschutz zusammen, der ja einfach nur sagt, wir wollen uns einerseits absichern, andererseits einfach auch mit Daten sinnvoll umgehen, aber vielleicht manchmal übers Ziel hinaus schießt.
Also ich denke, wir haben dafür, dass wir ein Buch über digitalisierte Gemeinden schreiben, ein sehr kurzes Datenschutzkapitel, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, es sind 4 Seiten oder so.
Aber es ist ja wie so ein Elefant im Raum. Also ihr kommt ja auch nicht drum rum, das anzusprechen. Ne? Das,
ja.
Zwischen den Möglichkeiten und dem, was in der Ebene schwierig ist, dass es da eine Unwucht gibt.
Genau. Also die Unwucht wird ja aber nicht von uns Autorin, sondern in der Realität schon gelöst, insofern, dass die Leute es einfach trotzdem machen. Ja, so, das ist jetzt ein Problem dann eben für die kirchlichen Gesetzgeber und für die kirchlichen Datenschutzbeauftragten, aber ich sage jetzt mal ganz eiskalt, nicht meins. Ja?
Also du rufst auf zu zivilem Ungehorsam?
Nee, ich rufe dazu auf, die digitalen Werkzeuge zu benutzen, mit denen man zum Ziel kommt.
Okay.
Und das beinhaltet ja aber auch die Überlegung, welche Werkzeuge für angemessen, wir für angemessen halten, auch aus ethischen oder aus digital-moralischen Gründen. Das ist ja eine Frage, die durchaus wichtig ist und die wir auch einigermaßen häufig beleuchten, vor allen Dingen im Hinblick auf die großen Social-Media-Plattformen. Ja? Und es ist auch nicht so, dass man einfach sagen kann, ja, das nutzen jetzt alle, deshalb muss ich dahin. Das ist so ein Lernsatz der digitalen Kirche gewesen, dem ich sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe, weil der Erfolg, den man meint, dort zu erzielen, dann eben sehr, sehr teuer erkauft ist. Ja? Mit zum Beispiel sich gemein machen mit Plattformbetreibern etc. Und ich habe auf meinem Handy auch WhatsApp nicht drauf. Ja, also es ist ein Leben ohne WhatsApp möglich. Ganz häufig ist es halt so, dass gesagt wird, wir können WhatsApp nicht machen und deshalb machen wir gar nichts. Ja, und gucken gar nie uns um. Jetzt gibt's für die Konfirmandenarbeit, da ist das interessant, weil der Datenschutz da auch in den Bereich des Jugendschutzes mit reinreicht, schon ganz gute andere Lösungen, sogar aus kirchlicher Herstellung. Ja, also wer das wirklich will und zum Beispiel auf einer Pfarreiebene ganz viele Firmlinge hat, die aber regional echt weit auseinander sind, so wie das hier im Osten ganz häufig mal der Fall ist, ja, na, dann muss man sich halt mal bemühen. Also ich finde dieses Argument zu sagen, die melden sich da alle nie an, in einer Zeit, wo wirklich ab 12, 13 jeder ein Smartphone hat, mit ziemlich vielen Apps auf der Platte, ja, also da ist auch noch Platz für noch eine weitere Messenger-App, ja, wenn die denn genutzt wird, wenn dann was Attraktives dort stattfindet, wenn wirklich die Leute sagen, okay, das mache ich, ja. Wie gesagt, also WhatsApp ist der totale Marktführer in Deutschland. Das ist so. Gleichwohl, man kann die Funktionen, die da benutzt werden, auch in anderen Apps finden, in datenschutzsensibleren Apps, in Apps, die sogar vom kirchlichen Datenschutz einigermaßen ermöglicht werden. Und wenn man mit einer Gruppe neu startet, wie zum Beispiel eine Konfirmanden- oder Firmengruppe, dann kann man da auch gucken, dass man das dann so organisiert. Ja, so. Und dann gibt's ja halt in der Praxis so lustige Lösungen wie, wenn Pfarrpersonen oder Hauptamtliche ein Diensthandy haben, dann haben sie es dort nicht drauf, aber auf ihrem privaten Handy und stellen dort dann was in ihren Status rein. Und da würde ich sagen, muss sich der kirchliche Datenschutz echt langsam locker machen. Vor allen Dingen, wenn es um Erwachsene geht, die das nutzen. Denn die haben ja die Nutzungsbedingungen quasi durch ihre Nutzung der App schon mal unterschrieben und das können Erwachsene auch machen. Und hier ist dann eher daran zu denken, was können eigentlich die Kirchen als Lobbyisten in Berlin und Brüssel erreichen für die europäische Gesetzgebung als für ihre eigenen Datenschutzgesetze? Ja.
Ich hätte mir bei den Kirchen halt manchmal gewünscht, um da meine persönliche Meinung reinzubringen, dass die ihre ja immer noch vorhandene große Kommunikationskraft vielleicht mal gemeinsam nutzen und dass dann die EKD und die Bischofskonferenz zusammen sagen, hier, das ist eine App, die wir euch empfehlen. Also wir müssen ja nicht mal selber entwickeln, aber zu sagen, das ist die App, die wir für alle Sachen nutzen oder also dass man einfach nicht nur mit dem, was ist nicht möglich und wo müssen wir aufpassen, rangeht, sondern wirklich diesem, wie kann man ermöglichen? Und da habe ich das Gefühl, dass das alles noch, das passiert, aber das passiert so kleinteilig, dass dann doch wieder jede Gemeinde oder zumindest jedes Bistum seine individuelle Lösung irgendwie sucht. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz der digitalen Welt entsprechend, über die wir gerade die ganze Zeit reden, sondern ne, so diese kleinteilige Landeskirchenbistumsdenke ist ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja, das ist noch so ein stehender Satz. Ne? In der digitalen Kirche gibt es keine Landeskirchen und keine Bistumsgrenzen. Ja? Und dann sehen wir doch, gibt's. Ja? Weil was du jetzt gerade gesagt hast, ne, so eine Empfehlung zum Beispiel, welchen Messenger kann man gut verwenden, das gibt's, glaube ich, als Blogartikel 20 Mal, ja, das also ja, Internetbeauftragte.
Ich meine das, also es muss ja jetzt nicht gleich die Ratsvorsitzende der EKD sagen,
nee,
aber
die
so,
haben ja im Zweifelsfall was ich meine, aber überhaupt keine Ahnung. Aber der Punkt ist der, ich stimme dir völlig zu, was mich halt wirklich manchmal, also wir haben das in der digitalen Kirche als Community gesprochen jetzt, ja, echt versaut, sage ich mal hart, weil wir uns zu sehr emphatisch gelobt haben, dass diese Grenzen für uns nicht gelten, aber dann voll in der Institutionenlogik weitergearbeitet haben. Das heißt, für den einzelnen Internetbeauftragten in irgendeiner Landeskirche oder im Bistum ist es immer wertvoller gewesen zu sagen, ich mache meinen eigenen Blog auf dem ich dann solche Empfehlungen nochmal ausspreche und habe dann irgendwie die Hoffnung, dass im Bistum Speyer, Magdeburg, Augsburg jemand das dann findet, ja, obwohl die ja noch nicht mal wissen, dass es mich gibt, geschweige denn den Blog. Anstelle das zusammen zu machen. Und ich war ja in den letzten 10 Jahren auf vielen digitalen Konferenzen von diesen Digitalisierern in der Kirche und bin regelmäßig fast, die hören jetzt vielleicht auch zu, aber ich sag's trotzdem, ja. Also bin fast wahnsinnig geworden manchmal, wenn jemand quasi ein neues Projekt vorgestellt hat, was aber nie neu ist, sondern im Nachbarbistum oder in der Nachbarkirche so vor 2, 3 Jahren schon mal gemacht wurde und auch nicht funktioniert hat. Also dieses Arbeitsnachweis gearbeite, statt zu sagen, wir arbeiten zusammen. Das ist am Ende nicht digitalisiert und da kommt genau das zum Tragen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, äußere und innere Gestalt. Äußerlich wird es dann digital, ne? Wir benutzen digitale Werkzeuge und vor allen Dingen wird Digitalisierung ständig als Thema im Munde geführt. Aber innerlich digital ist eine Zusammenarbeit, die vernetzt denkt, die partnerschaftlich denkt, die wie im Internet mit dem Link auf andere Sachen, auf andere Ressourcen von anderen Menschen zurückgreift und nicht sagt, machen wir nochmal, ja. Und da stehen die Kirchen, aber da stehen wir auch als gesamte digitalisierte Gesellschaft noch am Anfang zu sagen, das ist wirklich digitalisierte Zusammenarbeit, ja.
Aber gerade so die Remix-Kultur bei Social Media wie TikTok oder sowas zeigt ja eigentlich bloß, weil es jemand anders schon mal gemacht hat, ist es ja kein Fehler, das Gute zu übernehmen und zu sagen, ich entwickle es irgendwie weiter. Das ist, man könnte es fast sogar noch biblisch begründen mit prüfet alles, das Gute behaltet, aber soweit will ich gar
ja,
nicht.
Ja, ja, nee, das kann man machen. Also überhaupt, wir machen das ja an einigen Stellen im Buch, dass wir mal bibeln. Ja, also das ist sowieso, kann man gut machen. Aber ich würde fast meinen, das ist jetzt wieder eine harte Botschaft für so die Generation der 40 und 30-Jährigen. Ich glaube, dass das Netz, was wir damit verbunden haben, dieses Web 2.0, dieses wir machen das hier zusammen, ne, Social Media mäßig, also mit dem Social in dem Media, dass das wirklich gerade an ein Ende kommt, vielleicht sich im Fediverse und in Messenger-Gruppen, Discord-Servern oder sowas, da wird sich das fortsetzen. Minecraft bei den Jüngeren, ja, überhaupt Chats von Videospielen, ja, da läuft ganz viel Kontakt von der jüngeren Generation. Snapchat gibt's immer noch, ne? Und dann die einzelnen Direct-Messaging-Funktionen, also die Möglichkeiten, Nachrichten auf Social-Media-Plattformen, aber untereinander nur in einem kleineren Kreis zu teilen.
In engeren Freundes- oder Bezugsgruppen.
Genau, die sind attraktiv und haben viel Nutzungszeit bereits heute, die auf den Plattformen verbracht werden. Aber dieses Social-Media, wir reden in der Öffentlichkeit miteinander. Ich habe die Befürchtung, dass das an ein Ende kommt. Und ich sage jetzt bewusst Befürchtung, weil A, wird es unsere politische Öffentlichkeit sicherlich nochmal verändern. Vielleicht zum Besseren, vielleicht zum Schlechteren. Und B, ist es auch eigentlich so ein bisschen eine persönliche Wehmut, denn wir wissen aus allen Untersuchungen, wissenschaftlichen Untersuchungen der Digitalisierung, dass wir gerne bei dem bleiben, was wir beim Erstkontakt als Digitalisierung verstanden haben. Und für meine Generation war das Gaming und dann Chaträume und Social Media, ja. Mhm. Für die heute 15-Jährigen ist der digitale Erstkontakt anders. Und dann wird sich Digitalisierung auch wieder ändern. Ja.
Sind wir gespannt, wo das hingeht. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich würde dich gerne zum Schluss fragen, in dem Prozess ein Praxishandbuch zu erstellen und zu machen, stößt man ja hoffentlich nicht nur an die Punkte, dass man sagt, ich kann mein Wissen weitergeben und systematisch an die Menschen weiterreichen, sondern kommt ja auch vielleicht hier und da mal an Punkte, wo ihr beiden Autoren überrascht wart. Gab es eine Erkenntnis oder irgendwas während der Bucherstellung, wo du sagst, boah, das hat mich überrascht, das sehe ich jetzt anders als vor dem Buch?
Ja, ich will damit eigentlich nicht übertreiben, denn das würde ja behaupten, dass da jetzt wahnsinnig quasi innovative Sachen drinstehen. Und das ist gar nicht so der Fall. Also ich will schon zum Kauf des Buchs animieren, aber es ist wirklich ein Praxishandbuch, ja. Was heißt, dass wir nicht Träumchen machen, sondern wirklich gucken, was kann man denn nun wirklich machen vor Ort, ja. Aber ich denke, was uns positiv überrascht hat, sowohl jetzt Hanno Terbeuken und mich, ist, dass wir schon so ein bisschen rangegangen sind mit der Pandemiezeit im Rücken und gesagt haben, ah, na ja, wir machen jetzt so ein bisschen Ergebnissicherung, denn so viel ist ja nicht mehr da. Und dann haben wir uns umgeschaut und gesehen, ey, da ist schon noch eine ganze Menge. Und ich glaube gerade, dass die DigitalisiererInnen in der Kirche immer das Gefühl hatten, Corona vorbei irgendwie und jetzt ist quasi auch wieder Schluss mit der Digitalisierung. Und den will ich gerne ausrichten, nee, digitale Kirche ist wirklich lebendig, auch wenn man das vor Ort und so in seinem Sprengel und Kreis manchmal gar nicht so wahrnimmt. Aber es gibt wirklich eine Menge, sowohl jetzt an kirchlichen und christlichen Medienangeboten im Netz, als auch an Digitalisierung in den Kirchgemeinden, auch in so Arbeitsbereichen wie zum Beispiel der digitalen Verwaltung, was man jetzt nur eher weniger mal anguckt. Wir aber mit einem eigenen Kapitel im Buch, ja. Da ist eine Menge im Fluss und also es gibt nichts, wo man jetzt sagen kann, da ist Digitalisierung irgendwie zu einem Stopp gekommen. Ja, und das hat uns schon erfreut und durchaus überrascht, ja, weil wir auch erstmal so ein bisschen das Gefühl hatten, oh, das war's jetzt. Nee, nee, das war's nicht, das geht schon weiter.
Philipp Greifenstein, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das Buch von Philipp Greifenstein und Hanno Terbeuken heißt Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten. Und es ist bei der Neukirchner Verlagsgesellschaft erschienen. Eure Gedanken zum Thema sind uns herzlich willkommen. Schickt sie uns zum Beispiel über Insta oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie, lebendig-akademisch.de. Abonniert uns bitte, um nichts zu verpassen, was wir hier für euch machen. Und empfehlt uns gerne weiter an Leute, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Und wenn ihr uns 5 Sterne bei Apple oder bei Spotify gebt, dann sagen wir und auch der Algorithmus ganz lieb Danke. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.